Das Wort hat der Abgeordnete Evers.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, in meinem Schlusswort habe ich mich nur fast ausschließlich mit der langen Vortrag des Herrn Bundesjustizministers auseinanderzusetzen. Wegen der Zeit und weil ich bei weitem nicht die Länge etwa seiner Rede hier wiederholen möchte, darf ich auf die übrigen Reden nur mit einer ganz kurzen Bemerkung zurückkommen. Ich habe den Herrn Kollegen Dr. Weber und Dr. Schneider für ihre Ausführungen zu danken, die in jeder Beziehung der heutigen Sachlage im Bundestag gerecht wurden. Was Frau Meyer-Lauder anlangt, so ist mir ihr Mitleids- und Versöhnungsglaube außerordentlich menschlich sympathisch. Ich wollte aber, dass Ihre Partei, wenn es in die Beurteilung von Verdiensten oder Nichtverdiensten solcher Personen, die früher der NSDAP angehört und längst entlastet sind, handelt, diesen Versöhnungs- und Mitleidsgedanken ebenfalls ein wenig Rechnung trüge. Jedenfalls scheint mir das eine durchaus einschlägige Bemerkung zu dem Mitleidsethos, das sie hier verbreitet hat, zu sein. Was die Berufung des Bundestags anlangt, so bin ich mit ihr darüber einig, dass dieser die Wiedereinführung der Todesstrafe nicht mehr beschließen kann und wird, dass wohl aber die Möglichkeit bestünde, wenn wirklich durch alle Fraktionen, auch die SPD-Fraktion, hier die Meinungen, die Grundsatzmeinungen verschieden lauten sollten, es durchaus denkbar ist, dass aufgrund einer sachlichen Vorarbeit man sich aus praktischen Gründen für die Aufhebung des Artikels 102 entschließt, um dem Gesetzgeber den Weg weit freizugeben. Was Herrn Kollegen Wagner anlangt, so weiß ich nicht, ob er den Herrn Justizminister Dr. Dehler damit einen großen Dienst erwiesen hat, dass er gefordert hat, dass zur Hörung der SPD seine Rede in 100.000 Exemplaren verbreitet würde. Ich erinnere mich des sehr unerfreulichen Ausbruchs seines Fraktionskollegen Dr. Arndt, dass es jedes Mal eine Katastrophe sei, wenn Dr. Dehler hier auftrete. Ich halte den Ausschuss für vollkommen falsch. Aber es ist sonderbar, dass diese Katastrophe heute in 100.000 Exemplaren verbreitet werden soll. Einer von beiden muss sich ja wohl nun berichtigen. Nunmehr aber zu Herrn Dr. Dehlers Ausführungen. Sie hatten zwei Teile. Die ersten Teile sprach der Bundesjustizminister, der zu dem Problem, das uns beschäftigt heute, eine Fülle von Material, zum Teil sehr hörenwerten, zum Teil, da es in Zahlen bestand, gar nicht auffassbaren Materials beibrachte. Der zweite Teil aber war eine Rede, die der Politiker und Evolutionist Dehler hielt, in einem Bestreben hier, mit Gott weiß welchen Argumenten alles und jeden ins Feld zu führen, das nach seiner Meinung gegen die Todesstrafe spricht. Das ist gar nicht unangenehm, sondern ich bin überzeugt, dass im Hause schwankende Gemüter durch diese quasi-juristischen und von des Gedankens Blässe angekränkelten Ausführungen in ihrer Entscheidung gegen die Todesstrafe geradezu wanken geworden sind. Ich bin durchaus belehrbar, beruhigen Sie sich. Und nur noch ein Wort zur Rede von Dr. Wagner, ehe ich auf die Sache selbst von Dr. Dehler eingehe. Er hat hier erklärt, dass Herr Dr. Seebohm, als er im Parlamentarischen Rat für die Abschaffung der Todesstrafe eingetreten sei, dies für irgendwelche politischen Zwecke getan habe und dass er seinen Sinn gewandelt habe. Ich möchte ihn betonen, Dr. Seebohm hat seinen Sinn ebenso wenig gewandelt wie mein Parteifreund Dr. Meerkatz, der am 27. März 1950 eine sehr starke Argumente gegen die Todesstrafe angeführt hat und heute genauso wie damals zu diesen Argumenten steht. Denn wir haben keinen Fraktionszwang, meine Herren von der SPD. Heute ist es so, dass unsere Partei allerdings in ihrem politischen Programm setzen, bitte mich ausreden zu lassen, in Ihren politischen Programmsätzen zur Todesstrafe keine Stellung bezogen hat, dass aber auf unseren Mitgliederkreisen der empörte Laut wach geworden ist im Laufe der letzten 2 Jahre. Wie ist das möglich, dass solche Dinge in Deutschland geschehen können, ohne den Gesichtspunkt unseres seit 1870 nun einmal überkommenen Strafrechts Rechnung zu tragen? Und nun zu Herrn Dr. Dehler in einigen Einzelheiten. Er hat erklärt, dass ich mich in rechtshistorisch nur verirrt habe, als einige Parlamente, unter anderem habe ich Uruguay verstanden, in ihren Verfassungen die Todesstrafe abgeschafft hätten. Ich habe erklärt, dass das fast ausnahmslos in allen abendländischen Kulturstaaten der Fall sei. Ich weiß, dass es in Österreich in der Verfassung steht. Was die Schweiz anlangt, so hat sie die Todesstrafe nur abgeschafft für die Urteile, die der höchste Gerichtshof spricht in allgemeinen Schweizer Sachen, also Landesverrat, Hochverrat. Dagegen haben die Kantone durchaus verschiedenes Recht, die einen so, die anderen so, wie Herr Dr. Dehler selbst daher ausführte. Und dann kommt das Zweite, ihm ist ein geradezu entzückender Lapsus passiert, um den ich ihn geradezu lieben könnte. Ich hoffe, er hat ihn nicht verbessert, hat von der parlamentarischen Aristokratie gesprochen. Ein Wort, das mir sehr sympathisch in Ohren klingt. Er meint allerdings parlamentarische Demokratie. Hat von der Vertreterschaft gesprochen und dazu erklärt, dass er es verächtlich fände, wenn sich hier Abgeordnete auf das Niveau ihrer Wähler herabbegeben. Das hat er wörtlich gesagt. Jawohl, hat wörtlich gesagt, das Niveau des Abgeordneten hat höher zu sein wie das seiner Wähler. Und hat uns den Vorwurf gemacht, dass wir die Höhe des Niveaus nicht hielten. Ich muss diesen Vorwurf zunächst mal für meine Person mit allster Entschiedenheit zurückweisen. Wenn ich hier für die Todesstrafe eintrete mit sehr nachdenklichen und sehr skeptischen Worten, wie Sie heute gehört haben sollen, so muss ich mir auf das Entschiedenste persönlich erbitten, dass ich damit der Straße das Wort rede. Aber noch eins, wenn Sie der Meinung sind, dass wir Abgeordneten hier aufgrund einer Kenntnisse, einer Verständnisse unsere Entscheidung treffen sollen, so bitte ich Sie doch, bei Ihren sozialpolitischen Versorgungsstaatanträgen daran auch einmal zu denken. Und hier nicht unisono in allen Schichten des Hauses immer Ja zu sagen, wenn die Straße was fordert. Ich meine, das gilt wohl für alle Teile, nicht nur für die Todesstrafe. Das Weitere war das Talion. Ich habe von einem Vergeltungssatz gesprochen. Das mögen Sie nicht gern hören, meine Herren, das weiß ich. Dennoch bitte ich, mögen Sie gerne hören, dann seien Sie bitte still. Dann hören Sie gut zu, wenn Sie es gerne hören wollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Talion, meine Vergeltungstheorie, das Gleiches mit Gleichem. Es ist richtig. Unsere Strafe hat Strafen, die sind nicht in dem Sinne Talion, sondern fügen ein anderes Übel zu, weil man ja in der Regel mit gleichem Übel gar nicht strafen können. Nun kommt doch nach jedem, der überhaupt darüber nachdenkt, die Todesstrafe überhaupt nur für den in Betracht, der Menschenleben vernichtet oder Menschenleben gespielt hat. Und ich meine, dass in dem Punkt allerdings, ich gebe zu, er berührt Bezirke, die über dem Verstand liegen, der Metaphysik und der Religion, dass in diesen Bezirke das Talion seine vollständige Gewalt haben könnte. Das, ja, lassen Sie das nachmachen, meiner Sprache nach, ich finde es etwas kindisch hier, die Dinge sind ernst genug. Und ich möchte mit einer solchen flachen Bemerkung, weil man den Dieb nicht dadurch strafen kann, sondern ihn etwas stiehlt, deswegen kann man den Mörder nicht hinrichten. Das ist überhaupt kein Argument, das unter ernsten Menschen betrachtet werden soll. Sondern es handelt sich hier um Verbrechen, die der juristische Sprachgebrauch Kapitalverbrechen nennt, die ums Haupt gehen, wie in dem Ausdruck schon in dem Wort schon ausgedrückt ist. Und dann hat er zu meinem Schrecken und Entsetzen die Umwelt herbeigeführt. Die berühmte defätistische Strafrechtstheorie, weiß Gott, dass der Ermordete schuldig sein soll, weil ein Mörder als Kind seiner Umwelt gar nicht dafür könne. Meine sehr geehrten Herren, Damen und Herren, wenn wir hier im gesamten Hause nicht auf dem Standpunkt der Willensfreiheit im Strafrecht des Indeterminismus stehen, dass wir unabhängig sind von irgendwelchen philosophischen Meinungen, dann dürfen wir niemanden bestrafen. Das ist kein Argument gegen die Todesstrafe, das ist ein Argument gegen jedes Strafrecht. Und wer sich nicht auf die kantische praktische Vernunft beschränkt, sondern in den Höhen der Metaphysik hier nach der Willensfreiheit forscht, der muss aufgeben, Justizminister zu sein und überhaupt von Strafen zu reden. Und nun die Notwendigkeit oder Nützlichkeit der Todesstrafe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist die Praxis des Justizrechts, um das wir handeln. Ich kann es Gott sei Dank nicht verstehen und brauche auch Torheit, deswegen nicht zu antworten. Das ist doch der Gräbe wieder. Das wahrscheinlich ist wieder da. Er hat geschwätzt. Natürlich. Vielen Dank, Dr. Gräbe. Ich kenne es gar nicht anders. Von Ihnen sind immer Sie es. Also, meine Herren, um die Notwendigkeit, Nützlichkeit und hat uns hier mit einer Fülle von statistischen Zahlen überfallen, die jeder in der einzelnen Literatur nachlesen kann. Ich habe sie nachgelesen und bin durch nichts überzeugt. Denn dazu mal ein Wort. Die Statistik kann immer noch feststellen, was unter bestimmten gegebenen Umständen geschehen ist. Was geschehen wäre, wenn andere Umstände darlegen hatten, darüber schweigt die Statistik sich völlig aus. Und der Vergleich von weltlichen Kantonen aus der Schweiz oder einsamen Berggegenden wie gewissen Staaten Amerikas mit anderen Staatsgebilden wie zum Beispiel New York, wo sicher die Todesstrafe noch gilt, da hat eine so viel Hinkfüße, dass es so viele Prothesen gar nicht gibt, um diesen Vergleich zum Stehen zu bringen. Alle diese Vergleiche sind Sand in die Augen der klaren Einsicht. Diese Dinge überzeugen niemanden. Was in Betracht kommt, ist allein das, dass man die praktischen Fälle der Morde, seines Massenmorde, seines Einzelmorde, seines Lustmorde, seines Raubmorde im Einzelnen untersucht. Und da sage ich Ihnen, ich kann die Staatsanwälte nicht zählen, die mitteilen, dass ihnen die Täter selbst gestanden haben, dass sie, wenn nur eine Mordstrafe da wäre, es wohl nicht getan hätten. Ich kann Ihnen weiter sagen, dass ja der Argument wegen des Mörders in Lübeck, der selbst die Todesstrafe förderte, daraus, es sei nicht abschreckend gewesen, natürlich vollkommen sinnlos ist. Wenn er jetzt nach der Tat als Mörder das fordert, dann ist es ein Zeichen, dass er noch einen guten Kern in sich hat und von der Vergeltungstheorie, die er nicht kennt, offenbar gefangen ist. Was er aber als Nichtmörder vor der Tat getan hätte, wenn er nach der Tat die Vergeltung forderte, das ist vollkommen düster, das wissen wir nicht. Ich behaupte, diese Forderung nach der Tat sei ein Zeichen, dass er sich niemals in die Lage hätte hineinoperieren lassen, zu morden, um dann seinen eigenen Tod zu fordern. Dann konnte er sich erkennbarerweise ja vorher selbst entleiben. Braucht er nicht lange zu morden. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, alle die Argumente, die Herr Dr. Dehle angeführt hat, sie können nichts Überzeugendes haben. Nur das, was die juristische Praxis benötigt, das kann er beisteuern und darüber soll gesprochen werden. Und nun ein ganz kurzes Wort zum Schluss. Wir haben hier vom fünften Gebot, wir haben hier von der Würde des Menschenlebens gesprochen und von Artikel 2 des Grundgesetzes, der mit einigen gesetzgeberischen Worten das Leben gewährleistet. Wenn diese Bestimmung, dass der Gesetzgeber unsere Leben hier, die wir keine Mörder sind, gewährleisten will, so hat er sein Recht so einzurichten, dass wir den denkbar größten Schutz vor der Störung unserer Leben erhalten. Und da liegt eben einfach darin, wie nun einmal die Dinge auf der nüchternen, peinlichen Erde liegen, dass man den Mörder als Täter so stellt, dass alle denkbaren Hemmungen nicht mehr vorgerufen werden. Ich fordere daher im Sinne des Artikel 2 Grundgesetz die Abschaffung des Artikel 102 Grundgesetz und meine, dass man darüber, ob das geschehen soll und kann, zwar sehr wohl verschiedene Ansicht sein kann, dass es aber weiß Gott jetzt im Herbst 1952 an der Zeit ist, diese Dinge mit kaltem, nüchternem Verstand, wenn auch mit warmem Herzen zu prüfen.